Sie wurden als Mediavist vorgestellt. Was muss man sich eigentlich darunter vorstellen?
Ja, aber Mediavist ist mittlerweile eine exotische Gattung geworden unter den Germanisten. Also man muss sagen, germanistischer Mediavist, und das heißt, ich beschäftige mich mit der deutschen Literatur des Mittelalters. Das ist weit gefasst die Literatur von den Anfängen im 8. Jahrhundert in etwa, bis hoch in die, mitten in die frühe Neuzeit hinein. Und in meinem Fall konkret ist es jetzt so, dass ein Schwerpunkt auf der hochmittelalterlichen Literatur ist. Das heißt, ich beschäftige mich mit deutscher Heldenepik. Da kennt man heute noch das Nibelungenlied. Ich beschäftige mich mit Minnesang. Walter von der Vogelweide ist noch vielen Leuten am Begriff. Oder auch mit dem mittelalterlichen höfischen Roman, zum Beispiel Parzival oder Tristan. Das wären so die Texte aus unserem Bereich, die heute noch im kulturellen Gedächtnis fortleben.
Ich habe so in Erinnerung Mittelhochdeutsch, und da entsinne ich mich so an Bücher, wo so Schrift drin stand und Text drin stand, den man ja so ein bisschen verstehen kann, aber eigentlich nicht richtig. Wie muss man das so sprachgeschichtlich nochmal einordnen?
Es ist mittlerweile so, dass man diese Sprache lernen muss, um sie zu können, und es ist für unsere Studenten immer eine Hürde, diesen Mittelhochdeutschkurs relativ am Anfang des Germanistikstudiums zu machen. Ich selbst war darauf nicht gefasst, als ich Germanistik studiert hatte, weil man ja gar nicht daran denkt, dass man mit diesem mittelalterlichen Deutsch konfrontiert ist. Wie kann man sich das sprachgeschichtlich vorstellen? Die klassische Sichtweise wäre die, dass sich einfach die Sprache über die Zeit ändert. Es ändern sich dabei alle Ebenen der Sprache, das heißt, es ändert sich die Syntax, die Art und Weise des Satzbaus, es fallen Wörter aus der Sprache raus, es kommen andere Wörter rein, verdrängen zum Teil Wörter, zum Teil sterben die Sachen aus und kommen andere Sachen nach. Denken Sie an mittelalterliche Ritter, wie die bewaffnet sind. Und es ändert sich aber, und das ist das Schwierigste, auch die Lautung der Sprache. Und wenn dann eben ein Vokal durch ein anderen ersetzt wird, dann kann man da nicht mehr drüber springen, ohne das zu können. Dazu kommt, dass Mittelhochdeutsch eine Varietät des Hochdeutschen ist, die ganz stark am Alemannischen und Bayerischen hängt. Also das ist ungefähr das Gebiet des heutigen Österreich, Bundesland Bayern, Baden-Württemberg und dann die Schweiz. Und würden dort heute Leute in ihrem nativen Dialekt sprechen und dann nach Rostock kommen, würde man sie auch nicht verstehen und umgekehrt auch nicht. Also es ist nicht nur eine geschichtliche Distanz, sondern es ist auch eine dialektgeografische Distanz, die man da einfach nehmen muss von der heutigen Standardsprache aus.
Und das ist ja eigentlich auch dann der Grund, dass man diese alten Werke sozusagen übersetzen muss, also übertragen muss ins moderne Deutsch. Hm. Und eine Übersetzung haben Sie vorgestellt, Nibelungenlied von Uwe Jonsson. Wann ist die entstanden? Können Sie die kurz nochmal einordnen?
Also es ist quasi ein Jugendwerk von Uwe Jonsson, kann man fast sagen. Er hat das gemeinsam gemacht mit seinem Studienfreund Manfred Bierwisch. Beide haben es gemacht gleich nach dem Studium. Und die Idee war zunächst eine Idee von Manfred Bierwisch, der einfach nach dem Studium, so wie viele Leute, sich mit der Frage konfrontiert sah, wie verdiene ich jetzt mein Geld? Und wahrscheinlich mit Unterstützung seines Lehrers Frings hat er es geschafft, ein Projekt vom Philipp Reclam Verlag am Land zu ziehen, nämlich den Auftrag, das Nibelungenlied neu zu übersetzen. Der Reclam Verlag wollte seine alte Übersetzung aus dem Verlagsprogramm rausbringen und sie durch eine neue ersetzen. Gleichzeitig hat es sich aber ergeben, dass Manfred Bierwisch eine Assistentenstelle angeboten bekommen hat, sodass er eigentlich weder das Geld noch brauchte, noch die Zeit hatte, um diesen Vertrag einzulösen. Und weil Uwe Jonsson es schwieriger hatte Geldsorgen zu dieser Zeit, fand sich dann unter den beiden Freunden dieser Deal, dass sie die Übersetzung gemeinsam machen, dass Jonsson sogar die Hauptlast dieser Übersetzung trägt und das Honorar entsprechend verteilen. Und so entstand diese Übersetzung dann in den späten 50er Jahren sehr rasch, denn es ging hier auch ums Geld verdienen, und erschienen ist sie dann 1960 bei Philipp Reclam Junior im Osten.
Jonsson, nach den Worten seines Lehrers Hans Meyer, war ein sehr außerordentlich guter Student, aber trotzdem ist es ja erstaunlich, dass so ein junger Mann so einen Übersetzungsauftrag kriegt. Bierwisch war ja auch nicht viel älter. War das irgendwie üblich?
Das kann ich schwer beurteilen. Da müssen Sie Zeitgeschichtler fragen, die sich mit dem Verlagswesen der DDR auskennen. Ich denke nicht, dass es üblich ist, zumindest in meinem Fach kann ich das sagen, dass es nicht so ist. Und ja, das waren gewiss zwei außerordentliche Studenten. Also das sieht man natürlich an dem weiteren Lebensweg, das sieht man aber auch in der Übersetzung, denn es ist ja nicht einfach, so einen langen mittelhochdeutschen Text ins neue Hochdeutsch zu bringen. Andererseits muss man wieder fairerweise sagen, es gibt auch Szenen in dieser Übersetzung oder Passagen in dieser Übersetzung, wo man merkt, dass die beiden nicht schon jahrzehntelang als Mittelalter-Germanisten irgendwo gearbeitet haben. Also so typische Versehen, wie man sie einfach macht, so kleine semantische Schieflagen, wenn man einen ersten Text aus dem Mittelhochdeutschen übersetzt.
Es gibt ja X-Übertragungen, Nibelungenlied für die Jugend und also Nacherzählungen. Und wie ordnet die sich ein in diesen ganzen Kanon? Wie gut ist sie auch?
Also wie gut oder wie schlecht ist immer eine Geschmacksfrage. Es ist eine ganz nüchterne Übersetzung, die sich die Nüchternheit, das zeigt auch das Nachwort von Jonsson, zum Prinzip gesetzt hat. Es ist eine Übersetzung, die gar nicht erst versucht, die Stimmung dieses Textes in das neue Hochdeutsch zu bringen, sondern die sich ganz auf die sachliche Information konzentriert und die aber sehr genau übersetzt. Das heißt, anders als Nacherzählungen zum Beispiel, werden nicht ganze Szenen rausgelassen oder womöglich Szenen eingefügt, sondern es ist eine Übersetzung Satz für Satz. Man kann sie also auch zum Beispiel als Lesehilfe verwenden und es gibt, glaube ich, relativ viele Studenten, die im Moment darauf zurückgreifen, weil sie einfach zu lesende, klare neuhochdeutsche Sätze bietet. Das heißt natürlich auch, dass diese Übersetzung den Gestus des alten Textes, so wie das jede Übersetzung tut, verfremdet. Und man könnte sagen, radikal verfremdet, weil dieser alte Text in Strophen steht, in sehr behäbiger Sprache oft, die zum Teil auch ein gewisses Pathos trägt. Und all das fällt natürlich weg. Wenn man die Übersetzung in der Übersetzungsgeschichte des Faches verortet, kann man sagen, dass in den 60er Jahren so eine Übertragung des Nibelungenlieds etwas sehr Ungewöhnliches ist. Man hing da noch sehr stark dieser Idee einer Nationaldichtung an, die man nicht preisgeben wollte für eine sachliche Prosaübertragung. Heute ist es so, dass die meisten Übersetzungen von mittelhochdeutschen Texten in diesem Duktus gehalten sind. Nicht, weil die alle jetzt Jonsson gelesen haben und sich denken, so muss man eine Übersetzung machen, sondern weil sich das einfach zeitgeschichtlich verschieden entwickelt hat und dann diese zufällige Parallelität entstanden ist.
Übersetzungen werden immer wieder neu gemacht. Wie viel Zeitgeist steckt da eigentlich immer wieder drin?
Naja, ich habe es schon ein bisschen angedeutet, dass da natürlich immer ein bisschen Zeitgeist drinnen steckt. Dass diese Übersetzung sich eigentlich schon lange hält für eine Übersetzung, und das tut sie, hat, denke ich, zwei Gründe. Der eine Grund ist der Name Uwe Jonsson. Das ist der Grund, warum der Inselverlag das in sein Programm aufnimmt, denn der Inselverlag bringt nicht für alle mittelhochdeutschen Texte Übersetzungen. Also das ist ein gewisser Verkaufsgarant. Aber die Übersetzung hält sich auch deshalb und auch unter den Studenten, ich sagte das, weil sie dem jetzigen Zeitgeist des Übersetzens ganz gut entspricht. Also diese Idee der Sachlichkeit, der Reduktion auf den Informationsgehalt. Warum ist das heute essentiell? Weil heute an der Universität, wo diese Sprache unterrichtet wird, wo man sich mit dem Nibelungenlied beschäftigt, das Primat des Originaltextes gilt und die Übersetzung oft als Lesehilfe verwendet wird. Und diese Übersetzung lässt sich sehr gut als Lesehilfe verwenden. Was ich nicht absehen kann, ist, wie die Absatzzahlen dieser Übersetzung außerhalb des studentischen Marktes sind. Aber auch dort denke ich mir, dass natürlich der Name Jonsson dann das ist, was zuerst zählt und was vielleicht auch eine Enttäuschung ist für die Leser, die sich das kaufen. Nicht, weil das eine schlechte Übersetzung ist, sondern weil sie wahrscheinlich den Jonsson, den sie von den Jahrestagen kennen, in dieser Übersetzung nicht finden werden, stilistisch. Weil er dort einfach ein anderes Stilregister bedient, als er es in seinen sonstigen Werken tut.
Er hat sich auch ein bisschen übersetzungstheoretisch geäußert in dem Nachwort. Wenn Sie da drauf schauen, finden Sie da etwas Besonderes?
Bei dem Nachwort, denke ich, beschreibt er das, was ich jetzt schon beschrieben habe, also die Idee, dass man den Sinn des Textes transportiert und den Gestus und den Duktus nicht. An diesem Nachwort ist sehr merkwürdig, dass er, wenn er über das Nibelungenlied spricht und nicht über seine Übersetzungspraxis, das Nibelungenlied in einer durchaus pathetischen Weise beschreibt. Und dann übersetzt das aber auch reflektiert, weil er beschreibt ja seine Übersetzungstechnik, dann übersetzt das aber bewusst in einer Weise, die dieses Pathos eigentlich ruiniert, sodass da eine Dissonanz entsteht zwischen dem, was das Nachwort sagt und was die Übersetzung tut und was er als Übersetzungstechnik beschreibt. Das gibt dem Buch so einen latenten Bruch zwischen Übersetzung und Nachwort. das reizvoll macht aus meiner Sicht, ohne dass ich das jetzt letztgültig auflösen kann. Man kann sich da jetzt das ganze Spektrum an Erklärungen denken, von arbeitstechnisch war das so am einfachsten lösbar bis hin zu einer subversiven Absicht.